HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Sie hören HR2 Kultur, die Hörbuchzeit. Mit der Geschwindigkeit eines Sommers, so heißt ein Roman von Julia Schoch. Darin geht es um die Zeit der Wende vor 30 Jahren. Dieser Roman ist schon 10 Jahre alt, also zum 20. Wendejubiläum entstanden und jetzt beim kleinen Verlag Speaklow als Hörbuch erschienen. Zunächst aber noch kurz zu Julia Schoch selbst. Die Autorin wurde 1974 geboren. Sie wuchs in Mecklenburg auf, arbeitete als Filmvorführerin und studierte Germanistik und Romanistik. Heute ist sie freie Schriftstellerin und Übersetzerin und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises und dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis. Der Roman mit der Geschwindigkeit des Sommers war für den Leipziger Buchpreis nominiert. Dorothee Meyer-Karweg, der Roman wurde mit dem Etikett Wenderoman bedacht. Was erfahren wir denn über die Wende?
Also dieser Roman beschreibt zwei Schwestern, die sehr unterschiedlich mit dem Untergang der DDR umgehen. Wir erfahren auch gleich zu Anfang, dass die ältere Schwester sich nach der Wende umgebracht hat. Und für die jüngere Schwester ist das der Anlass, ihre Jugend und die Zeit der Wende zu reflektieren. Und wir als Hörer werden dann mit auf diese Reise in die Vergangenheit genommen.
Wo und wie sind denn diese beiden Schwestern aufgewachsen?
Ähnlich wie die Autorin Julia Schoch sind sie in einer nicht näher benannten Garnisonstadt aufgewachsen, am abgelegenen Stettiner Haff, in einer Plattenbausiedlung, also sehr fern ab vom prallen Leben. Die Ältere ist damals noch lange die tonangebende Frechere gewesen und sie hat natürlich auch Träume gehabt. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt gelesen von Claudia Michelsen.
Genau wie andere Menschen hatte auch meine Schwester Vertrauen gehabt, dass ihre Zukunft, das für sie Vorgesehene, etwas gänzlich anderes wäre. Dies hier war nur ein etwas unpassender Beginn an diesem Ort. Man würde nur abwarten müssen, die Schule beenden, sich im richtigen Augenblick einfädeln in die Ordnung der Welt, sich so fügen, dass es sich leben ließ. Mit dem Auftrag und an einem Platz, den es doch zu geben schien, für jeden. Man musste sich nur fallen lassen in die vorsortierten Möglichkeiten, würde sich auf den fertigen Bahnen bewegen, sich dort einrichten, wo es denkbar war, was hieß, wo man vom Staat der Gesellschaft erwartet wurde. Sie beendete die Schule, sie beendete eine Ausbildung in der Kreisstadt, sie war jetzt Schaufenstergestalterin. Bevor sie anfangen konnte zu arbeiten, wurde sie schwanger. Sie heiratete. Sie bekam ein Kind. Sie blieb.
Tja, damit ist fast schon alles gesagt. Die Träume sind bald dahin. Sie richtet sich ein in ihrem Leben, in der eigenen Wohnung, in der gleichen Siedlung, die der elterlichen Wohnung dann auch noch so gleicht.
Aber sie ist ja auch noch sehr jung. Hat sie da keinen Versuch unternommen, also diesem doch sehr vorgezeichneten Alltag zu entkommen?
Ja, doch, auf eine spezielle Art. Sie wagt den Ausbruch, indem sie sich einen Geliebten nimmt, einen Soldaten, der irgendwie aus der Masse heraussticht, der liest und sich nicht wie andere über das Lesen und die Literatur lustig macht. Aber er bleibt immer der Geliebte, der überraschend auftaucht und dann wieder geht. Und mit ihm bekommt sie dann immerhin so eine Ahnung, wie das Leben anders verlaufen könnte.
Er war immer der Soldat. Jahrelang haben meine Schwester und ich von ihrem Liebhaber gesprochen, als wäre er ein fester Bestandteil auch meines Lebens. »Was macht der Soldat?«, fragte ich beiläufig, wenn ich mit ihr telefonierte. Oder sie in einem ironischen Geständniston. »Letzte Woche hat er wieder angerufen, der Soldat.« Er war nicht mehr beim Militär. Trotzdem nannte sie ihn so. Noch immer. Es war leichter für sie, den Ehemann mit einem Menschen zu betrügen, dessen Bezeichnung aus einer anderen Wirklichkeit stammte. Die heimlichen Ausflüge mit ihm waren dann weniger verräterisch. Sie passierten mit jemandem aus einer Zeit, die es längst nicht mehr gab. Einer Zeit, die vor der Heirat lag, vor den Kindern. Wenn sie Soldat sagte, war sie sicher. Ihr Liebhaber gehörte in eine gänzlich andere Geschichte, ein anderes Jahrhundert sogar.
Tja, die Wende wird ja von vielen euphorisch begrüßt und die jüngere Schwester nimmt die Herausforderung dann auch an, macht sich auf, lernt fremde Länder kennen, ist viel unterwegs. Aber die ältere Schwester bekommt die Änderung eben nicht mehr so hin. Sie stürzt sich nicht ins Getümmel, sondern ja, ekelt sich geradezu, beispielsweise vor dem Begrüßungsgeld, nachdem alle schnappen. Und sie ekelt sich auch, als sie nach der Wende mit ihrem Liebhaber ans Haff fährt und einer einlaufenden Fähre zusieht, die nach der Wende von vielen genutzt wird, um zollfrei einzukaufen.
Der Dampfer ist nicht mehr als ein schwimmendes Kaufhaus für sie, das sie wie für ein Spiel hinausfährt und wieder zurückbringt nach Hause. Die feindselige Miene meiner Schwester, als sie das sieht. Sie drückt ihr Gesicht in die Jacke des Soldaten. Mit dem Mund an seiner Schulter flüstert sie ihm zu, dass sie ihn schrecklich findet, diesen Anblick. Den Anblick der Einkaufstüten, der prall gefüllten, bunt bedruckten Plastikbeutel. Dass sie nicht hinsehen kann. Sie schämt sich, als hätte sie es zu verantworten, als wolle sie sich entschuldigen, dass sie ihm das hier nicht ersparen kann. Sie will noch immer, dass sie beide das Gegenteil sind, die Möglichkeit eines Gegenteils. Sie müssen etwas anderes sein als diese Herde, die wortlos an ihnen vorüberzieht, sonst wäre alles Erhabene nichts und ihre Liebe all die Jahre über hätte nicht den geringsten Sinn.
Tja, die Suche nach dem Erhabenen, nach dem Besonderen. Die Ältere schafft es einfach nicht, ihr Leben zu verändern. Nur am Ende bricht sie aus, verlässt den Ehemann, reist nach New York und bringt sich dort um.
Wie geht jetzt die jüngere Schwester mit dieser Situation um?
Ja, sie versucht, dem Lebensgefühl der großen Schwester nachzuspüren, ist aber auch irgendwie sauer, als sie nach einer Reise wieder nach Hause zurückkehrt und dort die Todesanzeige ihrer Schwester gemeinsam mit einer Karte von ihr aus New York erhält, in der die ihren Tod nicht ankündigt, sondern nur in kargen und banalen Worten erzählt, was sie gemacht hat an dem Tag, an dem sie sich dann auch umgebracht hat.
Jetzt sagen Sie, sie versucht, das Lebensgefühl und auch den Grund für den Suizid nachzuvollziehen. Gelingt ihr das denn?
Naja, das kann man ja eigentlich auch gar nicht richtig. Man steckt ja nicht im anderen Menschen. Aber das ist das Gefühl, das sich bei mir als Hörerin einstellt. Die Schwester hat mit viel Mühe und ja geradezu Gewalt gegen sich selbst versucht, die DDR zu akzeptieren. Und nach der Wende hat sie dann einfach keine Kraft mehr. Es ist so, als hätte die Geschichte gesagt, Ätsch, alles umsonst, Pech gehabt. Das ist so ein sehr melancholischer Blick auf ein Leben in der DDR, von außen betrachtet, eben von der überlebenden Schwester.
Vorgetragen wird das ja von Claudia Michelsen und sie ist 1969 in Dresden geboren.
Ja genau, sie hat das Leben in der DDR noch sehr gut kennengelernt und kann sich damit auch prima in dieses Gefühlsleben beider Schwestern einfühlen. Sie hat zudem eine wunderbar melancholisch, leicht auch verrauchte, sonore Stimme und transportiert damit für mich die Stimmung des Romans sehr gut, der die Verwerfung durch den Zusammenbruch der DDR schildert. Und insgesamt finde ich, ist es eine sehr gute Idee des Verlags Speak Low, diesen 10 Jahre alten Roman als Hörbuch jetzt wieder aus der zweiten Reihe hervorzuholen.
Mit der Geschwindigkeit des Sommers, so heißt das Hörbuch, über das wir gesprochen haben, von Julia Schoch, gelesen von Claudia Michelsen. Es ist eine MP3-CD, 3,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 14 Euro und erschienen ist das Hörbuch im Verlag Speak Low.